Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 13. Juni von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Das ist der Spitzstein vom Spitzstein Chiemgauer Alpen. Ihr seht da unten das Inntal. Also Wandern ist ja angesagt. Das ist ja etwas Wunderbares in dieser Gegend, dass man ein paar Kilometer fährt, ob mit der Bahn oder mit dem Auto, und sofort ist man in irgendwelchen Bergen jeglicher Höhe und jeglicher Herausforderung und kann losziehen. Dass man wandern geht, ist eine Erfindung der Neuzeit. Ich wollte noch mal nachgucken, wie alt der Alpenverein ist, aber irgendwie 100 Jahre oder sowas, ein bisschen mehr vielleicht. Es ist eine Erfindung der Neuzeit. Früher, zur Zeit Jesu, wäre niemand auf die Idee gekommen, aus Spaß auf irgendeinen Berg zu laufen. Also warum in aller Welt sollte man sowas machen? Aber wenn einer ein Freund der Berge war, dann war es auf jeden Fall der Matthäus. Vielleicht wäre er Gründer des Alpenvereins geworden, wenn er hier gelebt hätte. Bei Matthäus kommen Berge ganz oft vor. Also wenn wir das vergleichen mit den anderen Evangelien, bei ihm passiert immer ganz viel auf Bergen. Ich habe uns mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die Versuchungsgeschichte, wo Jesus vom Teufel versucht wird, endet bei Matthäus auf dem ganz hohen Berg. Bei Lukas ist es auf dem Tempel, bei Matthäus ist es auf dem Berg. Oder wir kennen die Bergpredigt, bei Lukas ist es eine Feldrede, aber bei Matthäus ein Berg. Oder wenn er sagt, dass Jesus sich zum Gebet zurückzieht an einen einsamen Ort, dann ganz oft auch auf einen Berg. Oder diese ganz natürlich bekannte Geschichte von der Verklärung Jesu mit seinen wenigen Jüngern auf dem Berg. Und auch das Evangelium endet auf einem Berg. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. In Matthäus 28, das ist das Kapitel, das Auferstehungskapitel bei Matthäus, wo geschildert wird, wie sie das leere Grab, die Frauen das leere Grab gefunden haben. Und dann endet es, wie gesagt, auf einem Berg. Und das möchte ich uns lesen, die Verse 16 bis 20 aus der Basisbibelübersetzung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern, ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So also die letzten Verse im Matthäus-Evangelium. Die 11 Jünger ziehen los. Es sind nur noch 11, weil Judas war ja nicht mehr. Und die gehen nach Galiläa. Das wundert ein wenig, aber es ist für Matthäus so, dass in Galiläa die Menschen zum Glauben gekommen sind. Judäa, also da, wo Jerusalem liegt, das ist sozusagen die Gegend des Unglaubens. Dort, wo Menschen Jesus abgelehnt haben, ihn bis ans Kreuz gebracht haben. Galiläa, das ist der Ort, wo Jesus ja viele Jahre wahrscheinlich mit seinen Jüngern unterwegs war, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Und sie gehen eben auf den Berg. Wir wissen gar nicht, welcher Berg das ist. Das wird uns nirgends gesagt, welchen Berg er jetzt da ausgesucht hat. Es geht auch gar nicht so sehr um den konkreten Berg, sondern es geht um das Zeichen, was sich mit Berg verbindet. Warum hat Matthäus so eine Nähe zu Bergen? Wieso kommen die bei ihm wesentlich öfter vor und immer wieder als bei den anderen? Matthäus ist ja in unseren Bibelübersetzungen das erste Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Nun gibt es so aus frühestens, ich weiß gar nicht genau, 100, im zweiten Jahrhundert, erste Aufzählungen, welche Bücher denn nun zum Neuen Testament, also zu den christlichen Büchern dazugehören, bis es dann irgendwann nach 400 Jahren so richtig das Neue Testament gegeben hat. Und bei allen Listen, so egal wie alt sie sind, ist immer Matthäus am Anfang. Man hätte ja auch Markus an den Anfang setzen können, ist das kürzeste Evangelium oder Lukas oder was auch immer. Nein, immer Matthäus. Und das hat sicher einen Grund darin, dass bei Matthäus viele Bezüge zum Alten Testament sind. Also bei Matthäus kommt das ganz oft vor, dass das, was Jesus gesagt und getan hat, was mit ihm ist, eine Erfüllung ist von dem, was wir vorher im Alten, in unserem Alten Testament, in der damaligen Bibel lesen können. Matthäus ist sozusagen die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Tor zum Neuen Testament, die Brücke aus dem Alten. Da ist immer wieder ein Bezug. Und deswegen wahrscheinlich oder naheliegend, Matthäus auch an die erste Stelle zu setzen, wenn jetzt etwas Neues anfangen soll. Matthäus hat es also mit dem Alten Testament und mit den Bergen. Denn auch im Alten Testament spielen Berge immer wieder eine ganz besondere Rolle. Nicht so sehr als ganz bestimmter Ort, sondern weil Berge Orte sind, wo Gott sich offenbart hat. Also das berühmteste ist ohne Frage Mose, wie er am Berg Sinai oder dem Berg Horeb die 10 Gebote und alle anderen Gesetze erfährt und wie das ein Ort ist, wo Gott sich dem ganzen Volk auch offenbart. Und wenn wir das Matthäus-Evangelium darum lesen würden, werden wir merken, für Matthäus ist Jesus sowas wie der neue Mose. Also er ist der, der auch ganz neu Gottes Offenbarung bringt. Die Bergpredigt vielleicht oder anderes, was Jesus gesagt hat. Aber natürlich, dass er darüber hinausgeht. Er ist nicht nur so eine Art Neuauflage von Mose, sondern er ist der, auf den Mose dann letztlich hingewiesen hat. Und dann gibt es eine spannende Geschichte, dass Mose ja irgendwann den Josua einsetzt als seinen Nachfolger auf Gottes Gebot hin. Und er macht das auch auf einem Berg. Der Berg Abarim, 4. Mose 27, Vers 12. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gelernt, es gibt einen Berg Abarim. Bis dahin wusste ich das noch nicht. Aber also Mose setzt den Josua auch auf einem Berg ein. Und wenn wir jetzt lesen würden, und ich werde es uns nachher auch nochmal empfehlen, den Anfang vom Josua-Buch, wo also beschrieben wird, wie Josua seinem Auftrag nachgekommen ist, dann finden wir da viele Parallelen. Denn Gott ermutigt dort den Josua. Er sendet ihn zu seinem Dienst und sagt ihm, dass er mit ihm ist, egal wo er hingeht, und dass er mutig und stark sein soll. Also hier ist eine ganz große Parallele zu dem, was Jesus hier mit seinen Jüngern tut, dass er nämlich auch seine Nachfolger sendet, den Dienst weiter zu tun, den er angefangen hat. Also Matthäus hat es mit den Bergen, weil Berge Orte sind, wo Gott sich offenbart, wo Gott redet, wo Menschen Gott erfahren. Also die Jünger steigen auf den Berg, aber das machen sie eben nicht, so wie wir, weil sie auch mal wandern wollten oder mal was Neues sehen wollen, sondern weil Jesus sie dorthin bestellt hat. Also das ist nicht ihre Idee gewesen, sondern Jesus sagt, kommt zu dem Berg. Wann hat er das denn gemacht? Wenn wir das Kapitel lesen, Kapitel 28, dann beginnt es damit, dass die Frauen das leere Grab finden. Und dort sitzt dann ein Engel im Grab und sagt ihnen das Gleiche, was Jesus kurze Zeit am Vers 10 ihnen auch sagt, als sie ihn auf dem Weg treffen. Jesus sagt nämlich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, damit sind eben die Apostel gemeint, die Jünger, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Das ist alles, was wir bei Matthäus dazu lesen. Und dann können wir nur kombinieren, das haben die Frauen wohl gemacht und die Jünger haben ihnen geglaubt und sind losgelaufen und haben sich das angeschaut. Also dazwischen, zwischen dem, was wir gerade gelesen haben ab Vers 16 und diesem steht eher etwas, wie man damals die Soldaten da mit dem leeren Grab umgegangen sind. Also etwas ganz anderes. Das müssen wir jetzt hier also kombinieren. Und die Frauen haben die Jünger damit auch an etwas erinnert, was Jesus vorher schon mal gesagt hat. Hat er vorher schon mal gesagt, kommt dann nach Galiläa. Und das machen sie. Es ist hier also bei Matthäus die erste Begegnung, die die Jünger mit Jesus haben. Zumindest so erzählt er uns das. Das ist das, was wir in diesem Kapitel finden. Und das Erste, was sie tun, ist, dass sie vor ihm niederfallen. Das macht man vor Königen vielleicht, weil man es muss. Aber hier geht es darum, dass sie Jesus das erste Mal als den Auferstandenen sehen. In dem, wie er jetzt ist, wie auch immer er dann da ausgesehen hat, das wird uns nicht gesagt, aber sie ersehen ihn als Sohn Gottes, als den Messias, der lebt. Und da fallen sie vor ihm nieder, eben um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Anbeten, also niederfallen, tut man nur vor Gott. Vielleicht vor Königen, wenn man es muss oder so, aber in diesem Sinne macht man das nur vor Gott. Sie beten Jesus als Gott an. Sie sehen ihn als den Auferstandenen. Das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Also wären wir vielleicht auch gerne dabei gewesen. Also das erste Mal Jesus als den Auferstandenen sehen, vor ihm niederfallen, ihn anbeten, so wie wir es gerade mit unserem dürren Singen und Reden versucht haben, nochmal ganz anders. Wunderbar. Aber dann kommt der nächste Satz, der einem so ins Auge springt, wenn man das jetzt hier liest. Einige aber hatten auch, oder auch einige hatten Zweifel. Wie passt das denn zusammen? Also sie beten Jesus an und sie zweifeln gleichzeitig. Wörtlich muss man hier übersetzen, deswegen habe ich es gerade auch falsch gesagt. Wörtlich heißt das, einige aber zweifelten. Das ist so ein Satz, der ist so wenig konkret, da weiß man nicht, wer ist damit gemeint, was heißt das eigentlich? Und das sind diese Bibelstellen, an denen Bibelausleger immer zur Höchstform auflaufen. Also ich habe jetzt einiges dazu an Kommentaren gelesen und da gibt es ganz, ganz viele Überlegungen, wie kann denn das gemeint sein? Anbeten und zweifeln, wie passt das zusammen? Ich will uns mal drei Vorschläge vorstellen, auf die man gekommen ist. Manche sagen, die Zweifler, das sind andere Leute. Also da sind nicht nur die 11 Jünger losgezogen, da gab es noch so ein paar Zaungäste, so ein paar Zuschauer, die sind mitgegangen und die zweifelten. Die haben sich das so angeguckt und konnten das nicht glauben. Das ist natürlich eine geschickte Lösung, weil man dann den Zweifel von den Jüngern weggezogen hat. Also die Jünger sind glaubensvoll, die anbeten hier, so wie sie sein sollen. Und dann gibt es da halt so diese Zuschauer, die zweifeln. Das Problem dieser Auslegung ist halt, dass es nirgends die Rede davon ist, dass da irgendwelche anderen Leute noch dabei gewesen wären. Also wir verlagern sozusagen das Problem. Andere sagen, lass uns ein bisschen rechnen, da gibt's also ein paar, die anbeten, die wichtigsten vielleicht, Petrus und Johannes und so, die beten an, gläubig wie sie sind, oder in Klammern gesagt, der eine wird ja später zum ersten Papst, also da muss man davon ausgehen, dass er jetzt hier auch richtig angebetet hat. Und dann gibt's ja so ein paar, vielleicht den Thomas und noch andere, die zweifeln. Man teilt also die Jüngergruppe auf. Kann sein, könnte man so verstehen. Das Wahrscheinlichste ist aber das Letzte, dass die 11 Jünger zugleich, gleichzeitig angebetet haben und gezweifelt haben. Dass also etwas beides in ihnen war, dass sie Jesus dort gesehen haben als den Auferstandenen und gleichzeitig sowas im Hinterkopf hatten. Ja, wie denn? Das ist deswegen am wahrscheinlichsten, weil dieses Wort, was dort für Zweifeln steht, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, also im Griechischen, das kommt nur noch ein einziges Mal im Neuen Testament vor und gerade bei Matthäus, nämlich in Matthäus 14, 31, das ist der Bericht, wo Petrus aus dem Boot steigt und über das Wasser Jesus entgegengeht, voller Vertrauen ihm entgegengeht und dann verlässt ihm dieses Vertrauen, er fängt an zu sinken und Jesus muss ihn dann retten und sagt dann zu ihm, du hast zu wenig Vertrauen oder du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also das ist jetzt das Wort, was hier nochmal vorkommt. Und deswegen ist Zweifel nicht so ein grundsätzliches, ich kann nicht glauben oder gibt es Gott oder so, sondern es ist eher sowas wie so ein Kleinglaube. Eher so sowas, wo Vertrauen verloren gegangen ist. Und dann passt es zusammen. Dann kann man sagen, die Jünger, die beten Jesus an hier, ganz im Herzen, weil sie ihn als den Auferstandenen sehen und gleichzeitig ist aber so ein Gedanke, oh, vielleicht ist das ja nur eine Vision, die ich hier habe, vielleicht ist eine optische Täuschung, kann das denn sein, was wir hier gerade sehen? Also dieses zugleich. Und ich möchte mal uns jetzt mit hineinnehmen und fragen, wie es uns damit geht. So ein kurzer Zwischenhalt, dass wir den Punkt mal uns festhalten und überlegen, wie ist das denn bei uns? Und ich spreche jetzt mit uns als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu, die auch Jesus nachfolgen, mit ihm leben, die auch von ihm gesandt sind. Das war ja das Thema letzte Woche bei dem Bundesgottesdienst. Wer den noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen, das nochmal auf YouTube nochmal nachzuschauen. Es war ein sehr ermutigender Gottesdienst. Da ging es um dich schickt der Himmel. Da ging es darum, dass wir von Gott geschickt sind, gesandt sind und dass das auch andere sagen, Mensch, du kommst mir gerade so, wie als wenn Gott dich hierher schickt. Also wir sind von Gott gesandte Leute und da gibt es auch so ein Miteinander von Anbetung, nämlich von Glaube und Vertrauen. Sie sagen, ja, Jesus, ich will mit dir leben und ich vertraue dir mein Leben an. Und ich folge dir nach. Und du bist der Wichtigste in meinem Leben, das Höchste, oder wie wir es gerade gesungen haben, von ganzem Herzen, ohne irgendeinen Hintergedanken dabei. Und gleichzeitig gibt es Situationen, wo wir merken, da ist mein Glaube sowas von flöten gegangen. Da habe ich gekniffen wegen irgendwas, wo ich vielleicht anders hätte reden sollen. Oder da habe ich Angewohnheiten, wo ich weiß, das ist mit Jesus irgendwie nicht klar zu kriegen, aber ich komme da nicht drüber hinweg. Also wir kennen das, beides. Anbetung im Sinne von Glauben und Vertrauen, sich ganz Jesus zuwenden, von ganzem Herzen ihm nachfolgen, mit ehrlichem Herzen, ohne Hintergedanken. Und gleichzeitig zu merken, es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, mit meinem Glauben ist es dann doch nicht so weit. Oder mein Vertrauen reicht nicht, da ist mangelndes Vertrauen, Kleinglaube, auch Zweifel, durchaus manches Mal Zweifel, die auch tiefer gehen. Kann das so sein, wie das andere vielleicht erzählen, wie sie Gott erleben, ich erlebe das nicht so. Wie ist das überhaupt mit Gott in meinem Leben? Also, wenn wir uns selber darin wahrnehmen, dann können wir uns in diesen Jüngern wiederfinden. Meine ich jedenfalls, ich finde mich darin wieder. Wie reagiert Jesus darauf? Das ist ja die spannende Frage. Gehen wir mal davon aus, dass Jesus als der Auferstandene schon wusste, mit wem er es da jetzt zu tun hat. Also, dass er das sieht, dass er das wahrnimmt. Da habe ich so eine Mischung da vor mir, so ein Gemischtwarenladen an Glaube. Ne? So ein bisschen starker und weniger stark, so beides gleichzeitig. Wie geht Jesus damit um? Ab Vers 18 haben wir also nur noch Reden Jesu. Damit endet das Evangelium, wo Jesus den Jüngern etwas Wichtiges sagt, so das Letzte, was er ihm zu sagen hat. Und noch einmal, bevor wir uns das genauer anschauen, die Ermutigung, das zu Hause mal mit Josua 1, 1 bis 9 zu vergleichen. Das können wir jetzt hier nicht machen, das würde viel zu weit führen, weil wir da zu sehr ins Detail gehen müssten. Aber ich kann das mal ermutigen. Das kann man sehr gut parallel lesen und auch für sich selber lesen, wie Gott mit uns umgeht. Denn was sagt Jesus denn? Bevor er zu dem Auftrag kommt, also das, was ihm auf dem Herzen liegt, was seine Jünger tun sollen, bevor er das tut und danach, er rahmt es ein in eine Zusage. Er rahmt es ein in eine Zusage. Er sagt also nicht, ich habe jetzt einen Auftrag für euch und dann demnächst, ich bin dann mal weg, ne, also ich bin bald nicht mehr da und dann müsst ihr mal sehen, wie ihr klarkommt, wie ihr dem Auftrag nachkommt und am Ende wird abgerechnet. Dann gibt es ein Endgericht und dann können wir mal sehen. Ne? So, das wäre so die Haltung. Die ist eben nicht, sondern Jesus ermutigt. Zunächst einmal sagt er, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel. Okay, im Himmel, das mag so sein, aber das ist weit weg. Damit haben wir nicht so richtig was zu tun. Das können wir uns gut vorstellen, dass Gott im Himmel alle Macht hat und Jesus auch, aber auch auf der Erde. Das heißt, das, was ich euch jetzt sage hier, mit dem ich euch losschicke, sagt Jesus, ich gebe euch die Macht, die ihr dazu braucht, die Vollmacht, die dass es überhaupt was wird. Es kommt nicht von euch, nicht von eurer Anstrengung, sondern Jesus sagt das. Und dann sagt er sich zu, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und damit endet das Matthäusevangelium, mit dieser Zusage Jesus. Bei Matthäus gibt es keine Himmelfahrt, die gibt es bei Lukas, die gibt es bei Matthäus nicht, weil er damit deutlich macht, das ist so. Auch wenn Jesus nicht mehr da ist, wir ihn nicht mehr sehen können, der Auferstandene eben zum Vater aufgefahren ist. Aber es ist so, als wenn er immer noch da ist. Denn das hat er zugesagt. Er ist mit ihm. Und wie gesagt, im Josua-Buch finden wir das, ich bin mit dir, wohin du auch gehst, wohin dein Fuß tritt, ich bin an deiner Seite. Sei mutig und stark, ich bin mit dir. Also diese Zusage, davon wird die Sendung Jesu getragen. Davon wird das getragen, was er dann auch an herausfordernden Dingen sagen kann. Aber das sollten wir uns deutlich machen. Jesus gibt seinen Jüngern und uns damit einen klaren Auftrag, keine Frage, aber er rahmt ihn ein. Er rahmt ihn ein damit, dass er sagt, es ist meine Macht, die etwas bewegt und ich bin mit euch. Ihr seid nicht alleine unterwegs, sondern ich bin an eurer Seite. Und was sagt er dann? Was ist so sein Auftrag? Geht und ladet ein. Ich will mal diesen Auftrag in einer anderen Übersetzung uns nochmal lesen, Einheitsübersetzung, weil das ein bisschen deutlicher auf den Punkt kommt. Darum geht, macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir haben hier in dieser Übersetzung 4 Imperative, 4 Aufforderungen, 4 Befehle. Ja, ganz klar hier, geht, macht sie zu Jüngern, tauft und lehrt sie. Es geht also richtig um was. Also Jesus erwartet da was von uns. Wenn wir jetzt etwas genauer hinschauen, in der Sprache, in der das eben aufgeschrieben wurde, im Griechischen, gibt es genau genommen nur einen Imperativ, nur den hier. Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist die einzige richtige Aufforderung. Das ist das Zentrum dieses Auftrags. Das ist das, worum es geht. Das ist das, was Jesus von uns erwartet, was wir machen sollen. Das ist nicht eine Möglichkeit, die zur Nachfolge gehört, sondern das ist das, wozu wir als Gemeinde gesandt sind. Ich will das mal so versuchen zusammenzufassen. Die Gemeinde Jesu ist gesandt, alle Menschen einzuladen. Also nicht nur die, die zu uns zufälligerweise gehören, sondern alle Menschen. Und jetzt gibt es viele Möglichkeiten, das auch im Neuen Testament zum Ausdruck zu bringen, was jetzt da passieren soll. Dass sie sich Jesus anvertrauen, dass sie zum Glauben kommen an Jesus Christus, dass sie sagen, Jesus soll der Herr meines Lebens sein, mit ihm will ich leben, ihm will ich nachfolgen. Oder dass sie sich von falschen Wegen abkehren. Tut Buße, wurde das früher übersetzt. Kehrt um von euren falschen Wegen, euren eigenen Wegen. Kehrt euch Gott zu und lebt mit ihm. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir alles, was uns an Schuld belastet, bei ihm abgeben können. Dazu seid ihr eingeladen. Oder man kann sagen, wir laden ein, dass sie auf die Gnade Gottes antworten. Gott hat schon alles getan in deinem Leben, du musst nur darauf antworten. Es ist nur noch der Schritt zu sagen, ja, dazu. Und es gibt andere Möglichkeiten, wiedergeboren zu werden, sich zu bekehren, es gibt den Retter anzunehmen, es gibt so viele Dinge, wie das im Neuen Testament ausgedrückt wird. Aber das ist das Zentrum. Dazu sind wir gesandt als Gemeinde, jeder Einzelne und wir miteinander, dass das passiert, dass Menschen Jesus kennenlernen, sich ihm anvertrauen, mit ihm leben. Das ist der, wie gesagt, die einzige Aufforderung, die jetzt vom Wortlaut genau so da drin steht. Und dieses darum geht oben, ist in einer Wortform gesagt, die es im Deutschen gar nicht so richtig gibt, diese Verlaufsform. Das ist jedenfalls kein gutes Deutsch. Gehend soll das passieren. Gehend sollen wir alle Völker zu den Jüngern machen. Das heißt, auf dem Weg, in Bewegung, wenn wir schon unterwegs sind, nämlich unterwegs mit den Menschen, sollen wir so zu ihnen und mit ihnen unterwegs sein, sie kennenlernen. Die gesamte Gemeinde, so habe ich das mal hier geschrieben, hat eher eine Unterwegskultur als eine Kommstruktur. Wir denken Gemeinde natürlich ganz stark von unserem Gemeindehaus her. Das liegt auch nahe, hier treffen wir uns und das ist auch gut. Und wenn wir sagen, wir wollen Menschen erreichen, dann haben wir stark so die Haltung, dass sie zu uns kommen. Die Türen sind auf hier und wir laden ein, vielleicht mit Zetteln oder mit Internetankündigungen, mit irgendwas, was hier los ist. Und sie sollen doch zu uns kommen. Das ist so in uns drin und das ist auch nicht verkehrt. Aber das, was Jesus hier sagt, ist, ihr seid mit den Menschen unterwegs. Da, wo ihr lebt, seid ihr mit ihnen unterwegs. Und dort, durch euch, so wie sie mit euch leben oder ihr mit ihnen lebt, sollen sie Jesus kennenlernen können. Es ist etwas auf dem Weg sein, Leben teilen, kann man das auch nennen. Also nicht so überfallartig, so wie das früher war. Ich denke, die Zeiten sind wirklich vorbei, dass man einmal im Jahr die Evangelisation gemacht hat und dann ich will nicht sagen Kriegszug, aber mal so rausgelost, mal eingeladen hat und so. Aber das ist vorbei. Wir leben das, wo wir sind, als Einzelne und auch als Gemeinde. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir auch als Gemeinde ganz neu darüber nachdenken, wie wir hier an diesem Ort auch mitleben können mit den Menschen, die hier sind. Also, gehend, indem man auf dem Weg ist. Und dann lernen Menschen Jesus kennen. Sie werden zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu. Und was soll da passieren? Das, was Jesus hier sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun kann man über die Taufe viel sagen, das ist ein weites Thema, irgendwann mal, jetzt heute nicht. Aber Taufe steht immer dafür, dass Menschen eingegliedert werden in den Leib Christi. Wann und wie, da gibt es halt viel Diskussion, aber so wie ich es aus der Bibel sehe, kann ich es sagen, die gesamte Gemeinde Jesu tauft Menschen, die zum Glauben gekommen sind, um sie in den Leib Christi einzugliedern. Dafür ist Taufe, ich glaube, das gilt für alle Gemeinden, alle Kirchen, ob sie nun klein, groß und sonst wie taufen. Es geht immer um die Eingliederung in den Leib Christi. Also wir entscheiden uns ganz individuell für Jesus, ganz persönlich. Sie sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens, jeder für sich. Aber wir werden eingebunden in die Gemeinde. Wir sind miteinander unterwegs, Jesus nach. Mal mehr, mal dichter, mal weniger, das ist immer so eine Sache. Aber das ist immer deutlich, Gemeinde ist immer Gemeinschaft, Gemeinde ist immer gemeinsam unterwegs sein. Und das Zeichen dafür, dass jemand in die Gemeinde Jesu eingegliedert wird, hinein in den Leib Christi, ist eben die Taufe. Deswegen taufen wir Menschen und freuen uns, wenn wir das tun können. Es ist so das Zeichen für Gemeinschaft der Gemeinde. Und dann letztlich lehrt sie alles, das zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir sind auf dem Weg als Gemeinde, jeder. Ich würde das gar nicht so sehr abstufen jetzt, als wenn es nur so ein oder zwei Lehrer geben würde und alle anderen folgen dem nach, sondern wir lehren einander. In der gesamten Gemeinde Jesu lehren die Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu einander, damit alle einen Lebensstil entwickeln, der dem Doppelgebot der Liebe entspricht. Wir sind Menschen, die auf dem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden. Und das heißt, dass wir das Doppelgebot der Liebe umsetzen in unserem Leben. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und allem, was unser Leben ausmacht und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Und das üben wir ein. Und dafür sind wir miteinander unterwegs. Und dann lernen wir voneinander, indem wir gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam beten, gemeinsam uns herausfordern zur Nachfolge, Neues ausprobieren und auf die Weise miteinander unterwegs sind. Also ein sehr umfassender Auftrag, eine Sendung, die Jesus uns hier gibt. Ich möchte das mal zusammenfassen, was Jesus hier abschließend seinen Jüngern mitgibt. Als erstes, wer sind wir eigentlich? Wir sind Nachfolger und Nachfolgerin Jesu zwischen Anbetung und Zweifel. Und da weiß Jesus darum. Also das gehört dazu. Wir sind alle, ich weiß nicht, welches Bild man von so einem Glaubenshelden hat, was der alles oder die alles kann oder könnte, das sind wir nicht. Wir sind Menschen, die ihm von ganzem Herzen sagen, ja, Jesus, mit dir will ich leben, dir will ich nachfolgen, wirklich so, wie ich bin. Und gleichzeitig merken, ja, immer wieder bin ich doch sehr auf dem Weg. Und doch sehr dabei, das immer wieder neu zu entdecken, was das bedeutet. Aber Jesus macht uns das nicht zum Vorwurf, sondern er weiß darum, so wie er das bei seinen Jüngern gesehen hat. Und sagt uns seine Vollmacht zu, seine Kraft ist es, die etwas bewegt. Und seine Gegenwart, er ist mit uns, egal wohin wir unterwegs sind. Und in dem, dass wir so mit ihm verbunden sind, so sendet er uns, da nimmt er uns mit hinein. Man kann auch sagen, wir werden, so wie Jesus unterwegs sind, wir sind mit ihm unterwegs. Und er sagt uns, das ist schon ein klarer Auftrag, auf dem Weg mit den Menschen sollen wir sie zu Jesus einladen. Das ist jetzt keine Kann- oder Möglichkeitsformulierung, sondern das ist ein klarer Auftrag, eine klare Erwartung. Nur so geht's auch, dass Menschen zu Jesus finden, indem sie mit uns leben, wir mit ihnen leben und wir so von Jesus ja erzählen können, wie wir Jesus erfahren. Und wenn das dann passiert, dass jemand zum Glauben kommt, was immer Gottes Handeln im Leben eines Menschen ist, der soll dann auch getauft werden oder die soll dann auch getauft werden, nämlich in den Leib Jesu eingegliedert werden. Dass wir miteinander, gemeinsam Jesus nachfolgend unterwegs sind und In diesem Miteinander lehren wir einander, nämlich dass wir in Bewegung bleiben. Wir sind nicht fertig, sondern wir sind immer auf dem Weg mit Jesus, ihm ähnlicher zu werden. Gott mehr zu lieben und den Nächsten wie uns selbst auch immer mehr zu lieben. Und das müssen wir lernen. Da sind wir und bleiben wir unser Leben lang Lernende. Und so können wir das einander Gutes tun. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das für uns persönlich, aber auch als Gemeinde neu entdecken, neu annehmen, nicht nur nach Corona, aber das auch, sondern da immer mehr danach fragen, dass wir das dann auch fröhlich sagen können, dich schickt der Himmel oder uns schickt der Himmel, miteinander unterwegs zu sein und dass andere das dann auch entdecken können. Es wäre schön, wenn wir da immer mehr auch konkrete Schritte gehen können. Gott segne uns darin. Amen.